tatsächlich ist Rock immer noch das bestimmende musikalische Genre für die extreme Rechte. Die Bilder, die damit zu verbinden sind, entsprechen aber schon lange nicht mehr denen der Glatze, Springerstiefel, Baseballkeule, Bomberjacke, sondern auch das ist inzwischen sehr viel modischer, jugendkultureller geworden, auch wenn es auf der musikalischen Ebene durchaus noch klassischer Rock ist, wobei der Rock heute im Bereich der extremen Rechten auch wesentlich härter gespielt wird, mit mehr Metal-Anteilen und auch mit mehr Hardcore-Anteilen. Ein anderes Genre, was wir seit ca. 2000 erleben, was innerhalb der extremen Rechten zunimmt, ist Hardcore, neonazistischer Hardcore, also Hardcore mit extrem rechten Liedtexten oder Liedtexten, die extrem rechte Inhalte transportieren. Hardcore war ja in den 80ern aus den Vereinigten Staaten kommend eigentlich eine progressive Musik, die Gesellschaft verändern wollte, auch mit, ich sag mal, fast lebensreformerischen Gedankengut, aber mit einer gewissen, ich sag mal, Härte. Und diese Härte hat auch Neonazis angesprochen, sodass diese Musik heute auch in der neonazistischen und in der extremen Rechten zu finden ist. Noch nicht so ganz wirklich etabliert hat sich Rap und Hip-Hop in der extremen Rechten. Es gibt einige, zum Teil durchaus erfolgreiche Rapper in der Szene. Frauen gibt es im Rechtsrap meines Erachtens gar nicht. Und ist auch innerhalb der gesammelten Rechtsrock-Szene eine wirklich Ausnahmeerscheinung. Der rechte Rap wird in der Rechtsrock-Szene immer noch aufgrund seiner migrantischen Herkunft sehr skeptisch betrachtet. Aber es gibt ihn. Was so Langzeitklassiker ist im Bereich rechter Musik sind Liedermacher, also die einfachen Gitarrenklänge am Lagerfeuer mit der Erinnerung oder dem Trauergesang für die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs oder des Nationalsozialismus. Was eher so ein bisschen eine eigene Szene darstellt, ist rechter Black Metal, weil während die anderen Bereiche des Rechtsrock, auch wenn sie kein Rock sind, eigentlich eher eine Szene bilden, ist es beim Black Metal durchaus so, dass es einen fließenden Übergang gibt zwischen dem allgemeinen Black Metal und dem extrem rechten Black Metal.
Inwiefern trägt denn eine solche Ausdifferenzierung rechter Musikgenre zu der Verbreitung dieser Musik bei?
Die Musik steht dafür die Hörerinnen und Hörer durchaus im Vordergrund. Also wenn ich Rapmusik mag und mit Black Metal nichts anfangen kann und rechte Inhalte werden aber nur im Black Metal-Stil angeboten, dann fehlt mir da ein bestimmter Zugang. Und je breiter das Angebot ist, desto mehr Schnittflächen gibt es, desto mehr Kontakt gibt es. Wobei das jetzt nicht so ganz einfach ist, wie es klingt. Und wenn ich aus dem Neonazismus komme und feststelle, Rap ist unter Jugendlichen total angesagt, von uns rappt niemand, kann ich mir natürlich nicht einfach ein Basecap kaufen und irgendwie meine Jeans eine Etage tiefer hängen und anfangen zu rappen. So funktioniert Jugendkultur ja nicht. Sondern das entwickelt sich dynamisch in dem Moment, wo ich Anhänger aus diesen Jugendkulturen, aus diesen Musikgenres habe, die sich ideologisch zu extremen Rechten bekennen. Und erst dann bekomme ich so eine jugendkulturelle Dynamik und auch eine Etablierung in unterschiedlichen Musikgenres.
Wenn sich jetzt von dem ursprünglichen Rechtsrock entfernt wird und neue Genres als Sprachrohr rechter Ideologien hinzukommen, wie wirkt sich das denn auf rechtsextreme Inhalte in der Musik aus? Also werden die weiterhin offen, ich sag mal, hinausgebrüllt, wie es vielleicht in den 80er Jahren teilweise auf Rechtsrockkonzerten war? Oder geschieht das dann subtiler?
Wenn ich mir die Inhalte anschaue, dann prägen Jugendkulturen mit ihrem allgemeinen Setting, also mit ihrer Lebenseinstellung, mit ihrem Lebensgefühl, durchaus auch die Themen, die in so einer Jugendkultur verhandelbar sind. Also die Hardcore-Szene hat schon in ihrer linken, ursprünglich emanzipatorischen Phase viel mit Veganismus, Straight Edge, mit solchen Gedanken zu tun gehabt und Naturschutz und Tierschutz. Und als quasi die extreme Rechte den Hardcore als ihre Musikform entdeckt hat, haben sie auch diese Inhalte mitentdeckt. Allerdings werden die dann mit extrem rechten Deutungsmustern gefüllt. Also das heißt, ich habe im Bereich neonazistischen Hardcore durchaus auch Tierrechtslieder von rechts, die, sag mal, einen menschenverachtenden Naturschutz propagieren. Sowas wäre im Black Metal nicht möglich. Das heißt, es ist schon so, wenn die extreme Rechte und extrem rechte Inhalte in Jugendkulturen Einzug halten, dann übernehmen sie immer auch Teile der Themen und des Zeichensatzes dieser Jugendkultur in der Symbolwelten, der Bekleidungswelten und. Aber sie füllen quasi diese Inhalte mit eigenen Interpretationen, mit eigenen Deutungsmustern. Die sind halt antidemokratisch, sind halt rassistisch.
Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass eine der Formen rechter Musik auch sich im Hip-Hop findet, im sogenannten NS-Rap. Und die Hip-Hop-Kultur und das dazugehörige Musikgenre Rap wurde ursprünglich von Neonazis eher gemieden. Es herrschte stattdessen eine starke Ablehnung von Rechtsextremisten gegenüber der Szene, nicht zuletzt, weil der Rap mit seinem Sprechgesang und dem rhythmischen Beat seine Wurzeln in der afroamerikanischen Kultur hat und in Europa vor allem von arabischen und türkischen Einwanderern übernommen wurde. Beim Rap ist es ja immer wieder so, dass es eine recht dünne Grenze zwischen Provokation und tatsächlicher Meinungsäußerung gibt. Inwiefern ist denn genau dieses Genre vielleicht ein gefundenes Fressen für die Verbreitung rechtsextremer Gedanken?
Ich wüsste nicht, dass das, was quasi im Rap als Kulturtechnik im Battle-Rap verankert ist, mit der Provokation, mit dem Dissen, mit der gewollten Grenzüberschreitung von der extremen Rechten in der Form genutzt wird, sondern extrem rechte Musik ist im Allgemeinen Message-Rock. Die versteckt sich nicht, sondern die bekennt sich, die will Inhalte transportieren. Ob das immer so deutlich ist, ist das andere. Aber diese Kulturtechnik, die wir aus dem Rap kennen, wird hier eigentlich nicht angewandt. Wenn wir uns angucken, die wenigen Rapper, die wir kennen aus dem Bereich der extremen Rechten und des Neonazismus, der bekannteste von ihnen ist Max Damage aus Nordrhein-Westfalen. Das sind Lieder, wo der Nationalsozialismus direkt anspringt. Und so dicht wie die Ideologie gepackt ist, ist auch klar, es geht hier um Bekenntnisse und nicht um Provokation.
Jetzt haben wir hier schon über die Ausdifferenzierung der Genre geredet. In welche Richtung, glauben Sie denn, wird sich die rechte Musikszene und vielleicht auch deren Strategien, deren Vermarktungsstrategien in den kommenden Jahren noch entwickeln?
Was das musiktechnisch betrifft, gibt es, glaube ich, eine starke Abhängigkeit von dem, was sich auch im Mainstream entwickelt. Wir haben das in den Ende 90er gesehen. Da wurde im Mainstream Schlager wieder total populär. Wir erinnern uns an Gildo Horn und seine Nussecken. Und in dem Moment gab es aus der extremen Rechten mehrere wichtige Produktionen. Das Stichwort ist hier die Zillertaler Türkenjäger mit unglaublich rassistischer Musik, die in der Lage war, am Mainstream anzuknüpfen. Das heißt, es gibt ein Interaktionsverhältnis zwischen dem, was sich in der extremen Rechten entwickelt und was sich im Mainstream entwickelt. Ich glaube nicht, dass der Rap- und Hip-Hop-Bereich für die extremen Rechte auch in 5 Jahren die Musik sein wird, sondern ich glaube, dass der Bereich Rock, Hardcore, Metal, dass das weiterhin die wichtigen Bereiche sind. Diese Liedermacher sind eine gesetzte Größe im Rechtsrock, wo man ja sagen würde, eigentlich glaubt man gar nicht, dass so Liedermacher für Jugendliche überhaupt attraktiv sind. Aber es ist, böse gesagt, der Kuschelrock innerhalb der Szene, der für die weichen Themen da ist. Also für den Opfergang der Soldaten, für diese Sachen, für die Liebe zu Deutschland natürlich nicht zu der Freundin. Die Szene selbst reagiert auf ähnliche Phänomene wie der Mainstream. Auch die Szene ist mit zurückgehenden Verkaufszahlen im Bereich der CDs konfrontiert und reagiert auch hier ähnlich wie der Mainstream, nämlich mit hochwertigen Produktionen. Also es gibt Holzboxen, Sammlereditionen, Blechschachteln. Es erscheint unglaublich viel Vinyl. Also es gibt einen Boom des Vinyl auch innerhalb des Rechtsrocks. Meines Erachtens ein Verweis darauf, dass wir es bei den Fans des Rechtsrocks viel mit älteren Leuten zu tun haben, die auch über ein erhebliches Finanzbudget verfügen, die in der Lage sind zu sammeln und auch Vinyl zu kaufen.
Inwiefern wird denn rechte Musik jetzt so von neurechten Gruppierungen genutzt, also wie zum Beispiel von der identitären Bewegung? Also kennen Sie diesbezüglich Beispiele oder Strategien?
Ob man das als Strategie bezeichnen kann oder ob auch das Ausdruck ist von Jugendkultur, finde ich sehr schwer zu beantworten. Aber wir haben mehrere Beispiele, wo auch aus dem Bereich dessen, was identitäre Bewegung, die ja keine Bewegung ist, sondern eher eine Organisation, die sich nur diesen Namen gegeben hat, weil sie damit natürlich größer und bedeutender klingen, die quasi das Gedankengut dieser Organisation vertonen und so versuchen auch ihre Ideen zu verbreiten. Also konkret der Rapper Komplott und Chris Ares, beides Akteure, die in diesem Rap-Bereich aktiv sind und die, was quasi die ideologischen Motive betrifft, sozusagen das Sprachrohr zu den Themen und Theoriepapieren der Identitären sind. Akteure, die nicht quasi den Nationalsozialismus verherrlichen, die nicht quasi die Nation oder die Rasse nach oben stellen, sondern die dann eine vermeintliche, irgendwie geartetes, kulturelles Europa nach vorne stellen, wo es aber letztendlich auch um den Kampf gegen das vermeintlich Fremde, in diesem Fall den Islam, geht, wo quasi eine ideologische Verschiebung von Feindbildern oder von Begründungszusammenhängen haben.
Also würden Sie schon sagen, dass die Messages, die überbracht werden, subtiler funktionieren?
Das funktioniert hier subtiler und das ist tatsächlich auch anders. Also hier ist halt nicht Nation und Rasse das, was vorne steht. Hier ist es nicht der Nationalsozialismus, sondern hier wird quasi eher über das, was man ideologisch unter diesem Begriff des Ethnopluralismus fasst. Ein gruseliger Begriff, weil Pluralismus ist bei uns ja eigentlich sehr positiv belegt. Ethnopluralismus meint aber quasi Apartheid, meint Segregation, meint, der Islam ist ja ganz prima, wenn er in Afrika stattfindet, aber bitte nicht hier. Und das ist natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, vor allem im Bereich der Auswirkungen, genauso wie klassischer Rassismus, nur es wird dann als kulturelle Differenz, als Ethnopluralismus gelabelt. Das kommt softer daher. Der Bezug auf Europa ist total unverdächtig, da ist kein Hakenkreuz. Und von daher ist dieser Sound andockungsfähiger und auch die Inhalte sind andockungsfähiger.
Aufgrund stetig steigender Anzahl an Events für rechtsextreme Musik und auch die Modernisierung der Szene und Anpassung an vielleicht popkulturelle oder linksalternative Erscheinungsbilder, würde ich jetzt zum Schluss nochmal gerne darauf eingehen, wie sich denn so dem Anstieg und der Verbreitung solcher Musik entgegengestellt werden kann. Also sehen Sie da bestimmte Möglichkeiten oder ganz konkrete Punkte, wo Präventionsarbeit angesetzt werden kann?
Also ich finde es relativ schwierig, bei so diesen ganzen kleinen Untergrund-Nazi-Konzerten dazu einzugreifen. Ich glaube, eigentlich gibt es zwei sehr wichtige Punkte. Das eine ist wirklich die Entwicklung von einer demokratischen, vielfältigen Jugendkultur, die einfach ein anderes Wertesystem vertritt, die ebenfalls auch attraktiv ist, die Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Leben und Gesellschaft zu gestalten. Das ist, glaube ich, wichtig. Wer das gelernt hat und wer in solche Strukturen eingebunden ist, ist meines Erachtens sehr renitent gegen rechtes Gedankengut, also das wäre vielfältige demokratische Jugendkultur. Und das andere ist tatsächlich dort, wo sich die großen Events manifestieren, die ja zum Teil lange bekannt sind, wie Thema das Rock gegen Überfremdung, wie Ostritz, die Schild- und Schwertkonzerte. Dort finde ich es wichtig zu versuchen, hier den Erlebnisfaktor so weit wie möglich, nämlich wenn es geht bis auf Null, runterzufahren und deutlich zu machen, dass sowas eigentlich in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Da zeigt sich das, wenn Zivilgesellschaft oder auch Politik hier in der Lage ist, den Neonazis die Sicherheit zu nehmen, dass diese Großevents tatsächlich auch stattfinden, für die sie ja zum Teil hunderte von Kilometern fahren, dann gibt es auch eine Verunsicherung, die hier die Teilnehmerinnenzahlen wieder fallen lässt, die Geld fallen lässt und die Attraktivität dieser Events durchaus schmälert.